Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes heiliges Wort. Es steht geschrieben im Matthäusevangelium im 24. Kapitel, wie wir es eben schon in der Evangeliumslesung gehört haben, noch einmal einige Verse. Es wird eine große Bedrängnis sein, sagt Christus, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Und wir beten, Herr, segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, welcher Schlag Mensch sagt, siehe, siehste, ich habe es dir doch gesagt. Dann sagen wir, das klingt sehr nach Besserwisser. Jemand, der sagt, habe ich doch von vornherein gesagt, das geht schief. Das hören die Kinder von den Eltern manchmal oder der eine Ehepartner vom anderen, vielleicht auch Schüler vom Lehrer. Und meistens hilft der Spruch nicht viel, denn meistens wird von einem Fehler geredet, den man gemacht hat, obwohl man einen guten Rat, den man bekommen hat, ja, gehört hat, aber nicht angenommen hat. Und hinterher ärgert man sich, der Spruch bringt einem nichts. Siehst du, habe ich doch gesagt. Hier bei unserem Bibelvers, da sagt der Herr Christus, siehe, nicht siehste, sondern siehe, ich habe es euch gesagt, ich habe es euch vorausgesagt. Und er ist, wenn man es genau nimmt, im guten Sinn ein Besserwisser. Ein Besserwisser, er weiß es besser. Er weiß nämlich etwas, was die Jünger damals noch nicht wussten und was wir auch ohne sein Wort nicht wissen würden. Und er sagt das voraus. Er sagt, gibt uns einen guten Rat, damit wir vorbereitet sind. Damit wir uns nicht hinterher auf ewig ärgern müssen. Noch ist es hier nämlich nicht zu spät bei dem, wovon Jesus redet. Es geht darum, die Zeichen der Zeit zu erkennen. An den letzten Sonntagen im Kirchenjahr geht es ja darum, woran erkenne ich, dass das Ende der Welt, wie wir sie jetzt kennen, herbeikommt. Und da ist es gut, wenn wir hören, was Jesus uns voraussagt und vorausgesagt hat. Dann merken wir, dass der jüngste Tag, der letzte Tag dieser Erde tatsächlich nahe ist, weil wir das eben an den Zeichen erkennen können, um die es ja an diesem Sonntag ganz besonders geht. Als Jesus seinen Jüngern diese Worte sagt, da warnte er sie zuerst vor einem Ereignis, das heute schon in der Vergangenheit liegt, kann man im Internet nachlesen. Er redet von der Zerstörung von Jerusalem. Haben wir gerade gehört in der längeren Evangeliumslesung. Er sagt voraus, Jerusalem, die heilige Stadt, wird bald eingenommen werden. Der Tempel wird zerstört werden. Heiden werden das Tempelheiligtum plündern und wegschleppen und Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht werden, die Bewohner werden fliehen müssen. Das war unvorstellbar für die Juden. Gottes heilige Stadt, die fällt doch nicht in die Hände der Heiden. Da wird Gott schon was dagegen unternehmen, wie so oft vorher. Und tatsächlich, genauso ist es trotzdem passiert, im Jahr 70 nach Christus, ich habe heute extra noch mal im Internet geguckt, dass ich keinen Quatsch erzähle, der sogenannte Titusbogen, Titus war der Anführer, der Feldherr, später dann auch Kaiser. Titusbogen steht in Rom und auf dem Titusbogen in Rom sieht man den Triumphzug der römischen Soldaten, die zum Beispiel den siebenarmigen Leuchter, die sogenannte Menorah aus dem Allerheiligsten, aus dem Tempelheiligtum nach Rom gebracht haben. Also kann man ganz plastisch belegt das sehen, was Jesus vorausgesagt hat, einige Jahrzehnte vorher. Das Heiligste des jüdischen Volks wurde so geschändet. Nun sind wir nicht in der Geschichtsstunde. Jesus deutet mit diesen Worten über 70 nach Christus hinaus in die weitere Zukunft, in unsere Zeit hinein. Und er antwortet eben auf die Frage, die wohl jeder Christ hat, auch die Jünger damals, sag uns, das haben sie ihn gefragt, was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Also die Bibel sagt ja klar, Jesus wird sichtbar wiederkommen am jüngsten Tag. Und die Frage ist logisch, naja, kann man das irgendwie, woran erkenne ich das? Woran erkenne ich, ob das noch lange dauert oder kurz bevorsteht? Und Jesus nennt uns Zeichen, die das nahe Ende dieser gefallenen Schöpfung ankündigen. Er sagt, es wird eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Eine Bedrängnis. Da sind wir auch nicht unbedingt schlauer. Was meint Jesus damit? Mit Christenverfolgung Und ja, es gibt Wissenschaftler, die sagen, so groß wie jetzt war Christenverfolgung in der Geschichte noch nie. Vielleicht nicht in unserem Land, aber weltweit gesehen. Was meint Jesus noch? Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Wir machen die Nachrichten an und sagen, gut, das passt eigentlich sehr gut. Und ja, auch das sind Zeichen fürs angehende Weltende. Und da können wir zwar helfen, dass die Umwelt nicht noch mehr verschmutzt wird, aber das sollte uns als Christen klar sein, wenn Gott beschließt, es ist jetzt Schluss, da ist egal, wie viel Grad sich die Erde noch erwärmt oder nicht, dann wird jeder merken, Gott ist da. Der Herr Christus kommt sichtbar wieder. Also diese Zeichen nennt die Bibel auch als Zeichen des kommenden Weltendes, aber Jesus nennt hier ausdrücklich ein Zeichen, das einem nicht auf Anhieb eingefallen wäre. Es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun. Also er kündigt an, ein Zeichen fürs Weltende wird sein, dass in der Kirche, in der Christenheit, großer Schaden angerichtet wird. Und wenn man sich umschaut, kann man sagen, das Zeichen ist auf jeden Fall schon eingetreten. Christus heißt ja, hebräisch Messias oder auf Deutsch Gesalbter, haben nicht schon so viele vermeintlich Gesalbte, Hochbegabte, göttlich Begabte Verwirrung angerichtet unter den Christen. Wie viele Sekten, neue Kirchen, Gemeinschaften sind entstanden und das nicht erst seit einigen Jahren. Es gibt schon seit Jahrhunderten eine große Kirche, die nach wie vor behauptet, dieser eine Mann allein ist der Stellvertreter von Jesus Christus auf Erden. Und es gibt sogar bestimmte Voraussetzungen, wenn dieser Mann etwas sagt, dann ist das unfehlbar. Ganz gleich, ob das in der Bibel steht oder nicht. Zum Beispiel, dass Maria leiblich in den Himmel aufgefahren ist. Es steht kein Wort davon in der Bibel, aber es ist geltende Lehre in dieser Kirche. Und seit der Reformation bekennen wir als Lutheraner, nein, es gibt nur einen Herrn der Kirche und das ist nicht der Papst, das ist nicht Martin Luther, das sind nicht wir und unsere Gedanken, sondern das ist Christus. Wer sich zu Gottes Stellvertreter erklärt und Dinge behauptet, die nicht in der Bibel stehen, der macht sich zu einem falschen Christus. Das hört man nicht gern, das passt nun so gar nicht in unsere Zeit, wo man sagt, wollen doch alle friedlich miteinander auskommen. Das ändert aber nichts daran, dass dieses Zeichen eingetreten ist. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt, sagt Christus. Ob uns das dann gefällt oder nicht, das spielt ja keine Rolle. Die Jünger haben das auch nicht toll gefunden, was Jesus ihnen gesagt hat. Aber siehe, ich habe es euch gesagt. Er will ja wachrütteln. Und wie viele andere falsche Christusse sind aufgetreten? Heilsbringer, die große Zeichen und Wunder tun, die Leute in ihren Bann gezogen haben, von denen Wunder berichtet werden, die große Begabung hatten, und das Frauen damit auf sich zu lenken, damit weg von Christus. Sind nicht schon viele falsche Propheten aufgetaucht, von denen Jesus hier redet? Vielleicht kennen Sie einen gewissen Herrn Johann Gottfried Bischof. Hat man mal vor vielen Jahren in der Bibelstunde uns mal angeschaut. Das ist der sogenannte Stammapostel der Neuapostolischen Kirche gewesen. Der hat 1951 verkündet, ich habe eine Botschaft von Gott, das ist göttliche Wahrheit. Bevor ich sterbe, wird Jesus Christus sichtbar wiederkommen. Problem ist, 6. Juli 1970 ist der Herr Bischof gestorben. Christus ist nicht wiedergekommen. Die Neuapostolische Kirche gibt es immer noch. Oder die Zeugen Jehovas. Die haben nicht nur einmal, sondern sage und schreibe 6-mal das Weltende vorausgesagt mit Datum. Im Jahr 1878, fürs Jahr 1881, fürs Jahr 1914, fürs Jahr 1918, fürs Jahr 1925 und zuletzt fürs Jahr 1975, jedes Mal mit ausdrücklicher Betonung, das wissen wir von Gott, das ist göttliche Wahrheit. Ist Jesus wiedergekommen? Sichtbar? Nein, ist er nicht. Aber statt zu sagen, wir sind hier falschen Christus, einen falschen Propheten aufgesessen, wird zum Beispiel gesagt, aus unerfindlichen Gründen hat Gott seinen Plan wohl geändert. Also es liegt nicht an uns, sondern da sind uns die Hände gebunden, wenn Gott halt das dann doch anders machen will. Es gibt so viele Beispiele. Wie oft wird in Kirchen nur der halbe Christus verkündigt? Entweder ist nur gesagt, Jesus hat dich ohne Gesetz noch zu nehmen und zu verkünden. Dabei stehen wir ja erst wie lieb Christus uns hat und wie wichtig Christus für uns ist, wenn uns bewusst ist, er wird das Gericht halten, zu richten, er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und ohne seine Vergebung, dann wäre ich verloren am Tag des Weltgerichts. Oder es wird nur Gesetz gepredigt und die verzweifelten Menschen werden nicht damit getröstet, dass Christus alle ihre Schuld getragen hat und für sie das Gesetz erfüllt hat. Stattdessen wird dann gesagt, du musst ein ordentliches Leben führen, damit Gott mit dir zufrieden ist. Als Christ macht man dieses nicht und jenes nicht. Wir leben in einer Zeit, von der Jesus redet. Die Zeichen in der Kirche zeigen uns, dass es herrscht große Bedrängnis, es herrscht Verwirrung. Frage, wie gehen wir damit um, wenn wir mit Zeichen leben? Gott sei Dank, Jesus sagt uns, ja, der Jüngste ist tatsächlich nah, zeigen uns die Zeichen, sei darauf vorbereitet, aber du darfst getrost darauf zugehen. Jesus sagt ja, es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Jesus sagt also, das ist aber nicht möglich. Wer von Gott auserwählt ist, der wird durch diese Bedrängnis durchkommen, hat am jüngsten Tag nichts zu befürchten. Welche Frage kommt da einem natürlich automatisch hoch? Woran merke ich das denn? Bin ich einer von den Auserwählten? Woher weiß ich, ob ich von Gott erwählt bin? Wie bekomme ich das raus? Allein aus der Schrift. Allein aus dem, was Gott zum Beispiel durch den Apostel Paulus aufschreiben lassen hat im 1. Petrusbrief. Da sagt er uns, jedem, der bekennt, ich glaube, dass Jesus Christus mein Erlöser ist, dass er für meine Sünde ans Kreuz gehen musste und für wieder auferstanden ist und deswegen offiziell von Gott bestätigt ist, jawohl, deine Sünde ist bezahlt, das glaube ich. Und deswegen muss ich keine Angst haben, wenn ich vor ihn gerufen werde. Ich glaube, dass er mir dadurch das ewige Leben geschenkt hat. Allein aus Gnade. Allein wegen Christus. Allein durch den Glauben. Und dass er durch das, was er mir in der Bibel sagt, und allein dadurch den rettenden Glauben stärkt. Jeder, der das von sich sagen kann, und haben wir das nicht gerade eben bekannt im Glaubensbekenntnis. Von dem sagt Gott im 1. Petrusbrief, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Anders gesagt, jeder Christ, der dem vertraut, was die Bibel sagt, darf sich sagen lassen, du bist erwählt von Gott, nämlich zum Glauben daran. Das hast du nicht selbst gemacht, das hast du nicht selbst gewählt, sondern siehe, Gott hat dich erwählt. Und das heißt, du musst dich nicht fürchten. Du musst dich nicht fürchten, dass der jüngste Tag, den Zeichen nach zu urteilen, nahe ist, sondern wir werden getröstet. Wenn diese Tage nicht verkürzt würden, sagt Jesus, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Da lässt sich Gott in die Karten schauen, um Mut zu machen. Natürlich ist es schwer, am Glauben festzuhalten, wenn ringsherum nur noch drüber gelacht, gelästert oder vielleicht sogar Hass dagegen gesät wird. Natürlich hat man Angst, ob man am Ende vielleicht doch den Glauben noch verliert. Aber Gott sagt, ich verkürze die Zeit. Ich will dich nicht verloren gehen lassen. Ich werde dich rechtzeitig erlösen. Du kommst sicher nach Hause. Um deinetwillen wird sogar Weltgeschichte geändert. Das ist unfassbar. Und schau, wie er jeden Christen in den Arm nimmt am jüngsten Tag. Heißt, es wird dein Heiland wiederkommen als dein Retter. Er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen, also aus allen Himmelsrichtungen. Weltweit gibt es Christen, nicht nur in unserer kleinen Kirche. Gott sei Dank, wäre ja schlimm. Und ja, es gibt auch in den Kirchen, in denen große Verwirrung angerichtet wird, Glaubensgeschwister. Wir haben überall auf der Welt, sichtbar und unsichtbar, Glaubensgeschwister, die nicht den falschen Christusen, die nicht den falschen Propheten glauben, sondern immer noch dem, was die Schrift sagt. Solange zu hören ist, was die Bibel sagt, haben wir auch da Glaubensgeschwister. Jetzt eben noch nicht sichtbar, aber am letzten Tag werden wir versammelt werden, gemeinsam die Ewigkeit im Frieden mit Gott und untereinander angehen und bejubeln. Darauf dürfen wir uns schon jetzt freuen, gerade dann, wenn es schwer wird, wenn der Glaube bedrängt ist. Denn diese Bedrängnis wird ja zu Ende gehen, ganz gewiss. Warum? Weil Jesus sagt, siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Und ein letzter Gedanke noch, nun könnte man ja sagen, na alles klar, ich Ich glaube an Christus, das heißt, ich gehöre zu Gottes auserwählten Volk dazu. Und Jesus sagt, du brauchst keine Angst zu haben vom jüngsten Tag, dann läuft's doch. Warum soll ich mir das dann überhaupt noch anhören, was er mir sagt? Das wollen wir unter dem dritten Punkt uns anschauen. Der jüngste Tag ist wirklich nah. Das sehen wir an den Zeichen. Wir können getrost drauf zugehen. Darum wollen wir dem Rat von Jesus folgen. Denn es stimmt, niemand kann dir den rettenden Glauben aus dem Herzen nehmen. Kein falscher Christus, kein anderer Mensch, nicht mal der Teufel. Aber du kannst deinen Glauben selbst wegschmeißen. Aus Unachtsamkeit, aus Schlafmützigkeit, aus falscher Sicherheit heraus. Und davor warnt Jesus hier und nicht nur hier. Er sagt ein paar Verse vorher schon einmal, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Oder denk mal an Offenbarung 3,11. Halte, was du hast. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Also, wenn ich erkannt habe, die Zeichen der Zeit deuten darauf hin, der jüngste Tag kann jederzeit da sein. Und mein Glaube ist das Wichtigste, was ich habe, um auf diesen Tag vorbereitet zu sein, ohne Angst haben zu müssen. Dann ist das doch das Wichtigste, was ich habe. Noch vor meinem Geld, noch vor meiner Gesundheit, noch vor allen anderen Fragen. Und dann will ich ihn schützen und festhalten, nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Und darum sagt Jesus, wenn also jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt ihnen nicht. Anders gesagt, glaubt nicht leichtfertig alles, was im Namen Gottes dir gesagt wird. Und wenn wir dann fragen, ja, aber wie soll ich das nun rausbekommen, wenn jeder in der Kirche in Gottes Namen redet, wie soll ich denn nun rausbekommen, was richtig ist und falsch? Oder ob ich Gottes Wort höre oder falschen Propheten aufsitze? Da gibt es nur die eine Chance. Indem ich selber schaue, stimmt das, was ich da höre, mit dem überein, was in der Bibel steht. Was Jesus mir sagt. Denn er lässt uns ja nicht im Unklaren, wenn es um unser ewiges Leben geht und wie man selig wird. Also ist es gerade jetzt in der Zeit, wo es viel Verwirrung gibt, umso wichtiger zu prüfen, was wird mir erzählt. Und zwar nicht zuerst bei anderen Kirchen, sondern angefangen in der eigenen Gemeinde, in der eigenen Kirche. Aber natürlich auch bei anderen. Stimmt das, was gesagt wird, was gelehrt wird, was verkündet wird, mit dem überein, was die Schrift sagt? Und um prüfen zu können, muss ich auch wissen, was drinsteht. Also nicht sagen, da wird schon stimmen, die haben das studiert, Hauptsache Jesus. Nein, sondern dazu haben wir Kinderunterricht, Bibelstunden, lesen Andachten, gibt es christliche Bücher, dass man sich selbst drin übt, zu prüfen. Wird hier der wahre Christus verkündet oder nur ein angepasster an menschliche Vorstellung, ein halber oder ein falscher Christus? Und wenn ich erkenne, da stimmt was nicht, dann soll ich nicht sagen, naja, halb so wild, ist doch trotzdem schön, dass wir zusammen sind, sondern dann soll ich und muss ich nachfragen und nachhaken und auch darauf hinweisen. Und ja, auch wir Pastoren sind keineswegs, wir sind eben nicht unfehlbar und sind darauf angewiesen, dass Glaubensgeschwister auf uns zukommen und uns zuerst sagen, stimmt das denn mit dem überein, was die Schrift sagt? Erklär mir mal, wie du da drauf kommst. Und eventuell kann es sein, dass der Pfarrer auch sagen muss, da habe ich unklar geredet oder missverständlich geredet. Muss ich anders sagen, muss ich zurücknehmen. Aber wenn das nicht gemacht wird, sondern daran festgehalten wird oder bewusst Unklarheiten gesät werden, dann soll man nicht sagen, es ist halb so wild, sondern wie es Christus damals schon angekündigt hat, halte dich fern. Flieht, sagt Jesus hier seinen Jüngern. Sonst läufst du Gefahr, deinen wichtigsten Schatz, den Glauben, wegzuwerfen. Flieht, siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Und ja, das ist schwere Kost, aber das sind die drei letzten Sonntage im Kirchenjahr sowieso. Adventszeit ja auch, rein vom Thema her, Bußzeit. Aber wir brauchen diese Worte, weil der jüngste Tag nahe ist, wie wir es an den Zeichen sehen, auf denen wir getrost zugehen können. Und deswegen brauchen wir den Rat unseres Herrn. Halte deinen Glauben, pflege ihn und erzähle auch anderen davon. Die müssen das genauso wissen wie du und ich. Gott segne diese ganz besondere Zeit im Kirchenjahr an uns allen. Amen. Und wir wollen ein Wort hören aus dem Judasbrief, Vers 20 und 21. Ihr, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.